Der weiseste Mann, den ich je kennengelernt hatte, Fermín Romero de Torres, hatte mir einmal erklärt, es gebe keine Erfahrung im Leben, die derjenigen vergleichbar sei, zum ersten Mal eine Frau auszuziehen. Er hatte mich nicht belogen. Er hatte mir aber auch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er hatte mir nichts erzählt von dem seltsamen Zittern der Hände, das jeden Knopf, jeden Reißverschluss zu einem Hindernis machte. Er hatte mir nichts gesagt von dem Zauber der blassen Haut, von der ersten zitternden Berührung der Lippen. Von alledem hatte er mir nichts erzählt, weil er wusste, dass sich das Wunder nur einmal ereignet und dabei eine Sprache der Geheimnisse spricht, die, haben sie sich einmal zu erkennen gegeben, für immer verfliegen. Es war dunkel geworden, als wir das Haus verließen. Vom Gewitter war nur noch ein schwacher, kalter Sprühregen geblieben. Ich wollte Bea den Schlüssel zurückgeben, aber sie bedeutete mir mit einem Blick, ich solle ihn behalten. Schweigend, Hand in Hand und ohne uns anzuschauen, gingen wir zum Paseo de San Gervasio hinunter, in der Hoffnung, dort ein Taxi oder einen Bus zu finden. »Ich kann dich erst am Dienstag wiedersehen«, sagte Bea mit dünner Stimme, als zweifelte sie plötzlich an meinem Wunsch, sie ebenfalls wiederzusehen. »Ich werde dich hier erwarten«, sagte ich. Fermín, der vom Kirchplatz aus Steinchen an meine Scheibe warf, weckte mich. Ich zog das Erstbeste an, was ich fand, und ging hinunter, um ihm zu öffnen. Er brachte seine unerträgliche Montagmorgenbegeisterung mit. Wir zogen das Gitter hoch und hängten das Schild offen hinaus. »Sie haben vielleicht Ringe um die Augen, Daniel? Groß wie ein Baugrundstück. Man sieht, dass Sie den Stier bei den Hörnern gepackt haben.
Na los, erzählen Sie.«
»Was soll ich denn erzählen?«
»Das überlasse ich Ihnen. Die Anzahl der Degenstiche oder die Ehrenrunden in der Arena?«
»Mir ist nicht nach Witzen, Fermín.«
»Kommen Sie, ärgern Sie sich nicht über mich. Ich habe brandaktuelle Nachrichten bezüglich unserer Ermittlungen über Ihren Freund Julian Carax.«
»Ich bin ganz Ohr.« Er warf mir seinen CIA-Blick zu, eine Braue in die Höhe gezogen, die andere wachsam.
»Nun, nachdem ich gestern die Bernarda mit intakter Keuschheit, aber zwei saftigen blauen Flecken am Gesäß nach Hause gebracht hatte, habe ich von wegen Abendlatte eine Schlaflosigkeitsattacke erlitten und diesen Umstand genutzt, um eine der Informationsstellen der Barceloneser Unterwelt aufzusuchen, nämlich die Schenke von Eliodoro Salfuman. Dort angekommen, habe ich mich bei einigen der Stammgäste, alten Leidensgenossen, eingeschmeichelt und über diesen Miquel Moliner zu ermitteln begonnen, den Mann ihrer Matahari Nuria Montfort und angeblichen Insassen der Stadtpensionate.
Angeblich?
Ich weiß aus Erfahrung, dass hinsichtlich der Zuchthausinsassenschaft meine Informanten in besagter Kneipe verlässlicher sind als die Blutsauger des Justizpalastes. Und ich kann Ihnen versichern, mein lieber Daniel, dass in den letzten 10 Jahren niemand von einem Miquel Moliner als Gefangenem, Besucher oder sonstigem Lebewesen in Barcelonas Gefängnissen gehört hat.
Daniel, diese Frau hat Sie angeschwindelt.
Und was nun?
Miquel Moliner ist eine tote Spur. Was empfehlen Sie?
Für den Moment andere Wege zu verfolgen. Es wäre keineswegs müßig, dieses alte Weiblein zu besuchen, die gute Kinderfrau aus dem Märchen, das uns der Geistliche gestern Vormittag aufgetischt hat. Heute Abend werden wir gleich nach Ladenschluss der Frau im Altenheim Santa Lucia einen Barmherzigkeitsbesuch abstatten.
Und jetzt erzählen Sie, wie ist es Ihnen gestern mit diesem Backfisch ergangen?
Ich seufzte und gestand ihm alles haarklein. Als sie zu Ende war und auch meine Ängste geschildert hatte, überraschte mich Fermín mit einer plötzlichen, tief empfundenen Umarmung.
»Sie sind verliebt«, murmelte er gerührt, während er mir auf die Schulter klopfte.
»Sie Armer.« An diesem Abend verließen wir die Buchhandlung pünktlich zur Ladenschlusszeit. Unterwegs schilderte mir Fermín den Schauplatz, den wir aufzusuchen im Begriff waren. Das Altenheim Santa Lucia war eine Einrichtung von gespenstischem Ruf und befand sich in einem halbverfallenen Palast in der Calle Montcada. Die Legende beschrieb ihn als eine Mischung aus Purgatorium und Leichenhalle mit prekärsten sanitären Bedingungen. Die Insassen rekrutierten sich aus den Reihen der Scheintoten, verlassenen Greise, Geistesgestörten, Bedürftigen und dem einen oder anderen komischen Heiligen, die alle zusammen die unterste Hefe von Barcelona bildeten. Zu ihrem Glück überlebten die meisten ihren Eintritt nicht lange. Der Zustand des Ortes und die Gesellschaft luden nicht zur Langlebigkeit ein. Ein morsches Holztor führte auf einen Innenhof, bewacht von Gaslampen, die ihr Licht auf Wasserspeier und steinerne Engel mit ausgewaschenen Gesichtszügen warfen. Eine breite Treppe führte zum ersten Stock hinauf, wo ein helles Rechteck den Haupteingang des Altenheims markierte. Das Gaslicht tönte den herausströmenden Giftnebel ockerfarben. Eine kantige Raubvogelsilhouette beobachtete uns im Türbogen. Im Halbdunkel konnte man ihren scharfen Blick erkennen, von derselben Farbe wie das Ordensgewand. Sie hielt einen dampfenden, unbeschreiblich stinkenden Holzeimer in der Hand.
»Ave Maria purissima sine peccato concepta«,
sprudelte Fermin begeistert hervor.
»Und der Sarg?«
antwortete tief und argwöhnisch die Stimme von oben.
»Der Sarg?«
erwiderten Fermin und ich einstimmig.
»Sie kommen doch vom Beerdigungsinstitut, nicht wahr?«
Angesichts dieser von der Vorsehung geschenkten Gelegenheit leuchtete Fermins Gesicht auf.
»Der Sarg ist noch im Lieferwagen. Wir möchten zuerst den Kunden untersuchen. Reine Formalität.«
Ich spürte, wie mich Ekel packte.
»Ich dachte, Signor Coibato wollte persönlich kommen«, sagte die Nonne. »Signor Coibato lässt sich entschuldigen. Er hat in letzter Sekunde eine höchst verzwickte Einbalsamierung vornehmen müssen.«
Die Nonne musterte uns flüchtig und nickte gleichgültig.
»Willkommen in Santa Lucia. Ich bin Schwester Hortensia. Ich habe sie angerufen. Folgen Sie mir.«
Ohne einen Mucks von uns zu geben, folgten wir ihr durch einen höhlenartigen Korridor, dessen Geruch mich an einen U-Bahn-Schacht erinnerte. Zu beiden Seiten öffneten sich hinter türlosen Rahmen von Kerzen erleuchtete Säle, an deren Wänden Betten aufgereiht waren, über denen sich Moskitonetze wie Leichentücher bewegten. Man hörte Wehklagen und erkannte zwischen dem Vorhanggewebe einzelne Gestalten.
»Hier entlang«,
sagte Schwester Hortensia, die ein paar Meter vorausging. Wir betraten ein geräumiges Gewölbe. Auf den ersten Blick hatte ich im Halbdunkel das Gefühl, ich sähe eine Sammlung von Wachsfiguren, die mit glasig toten, im Kerzenlicht wie Messingmünzen glänzenden Augen in den Ecken saßen oder dort liegen gelassen worden waren. Dann stellte ich fest, dass sie sich bewegten, wenn auch sehr langsam und behutsam. Sie hatten kein bestimmtes Alter oder Geschlecht und waren in aschfarbene Lumpen gehüllt.
»Signor Coibato hat gesagt, wir sollen nichts anrühren und reinigen«, sagte Schwester Hortensia in entschuldigendem Ton. »So haben wir den Ärmsten halt in eine der Kisten gelegt, die da rumstehen, weil er schon zu tropfen angefangen hat. Aber das ist ja jetzt vorbei.«
»Das haben Sie gut gemacht. Man kann nicht vorsichtig genug sein«, pflichtete Fermin bei.